Hier ist Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland.
Wir sind an einer gar nicht so wenig befahrenen Straße, umstellt von hübschen kleinen Bäumchen und Sonnenschirmchen und Kaffeetischchen. Mir gegenüber ist ein Friseur, rechts von mir das Radiogeschäft Löffelholz und vor mir sitzt die Person, die uns vielleicht erklären kann, wo wir hier sind und wer sie ist. Wo sind wir hier? Wer bist du?
Wir sind in Köln-Kalk, genauer gesagt im Café Casablanca, direkt an der Haltestelle Trimbornstraße. Ich bin Anna-Pia Jordan-Bertinelli und wenn mich Leute fragen, was ich im Moment mache, dann sage ich eigentlich meistens, ich mache Sachen mit Wörtern, weil ich tatsächlich ja, ein paar unterschiedliche Jobs im Moment habe und was sie alle vereint ist, dass sie irgendwas mit Sprache und in, ich würde sagen, ein bisschen über der Hälfte der Sachen auch mit Literatur zu tun haben.
Alles klar. Machst du denn diese Sachen mit Wörtern bevorzugt im Café Casablanca oder wie kam es, dass du den Ort vorgeschlagen hast für ein informelles Treffen?
Tatsächlich bin ich mittlerweile gar nicht mehr so oft hier. Ich wohne aber schon seit 2016 und tatsächlich auch seitdem ich in Köln wohne, wohne ich hier in der Gegend. Und ich würde sagen, besonders in den Anfängen war das Casablanca für mich oft ein Treffpunkt mit Leuten, mit denen ich angefangen habe, Sachen mit Wörtern oder mit Literatur zu machen. Genau, ich bin nach Köln gekommen für den Masterstudiengang und habe dann relativ schnell übers Studium zwei Leute kennengelernt, Jonas Linnebank und Philipp Bofranke, die damals gerade angefangen haben, eine Literaturzeitschrift zu gründen, die Kölner Literaturzeitschrift oder kurz Literatur. Und es ergab sich, dass Jonas und ich Nachbarn waren und ich dann ganz, ganz schnell in die Redaktion dieser Literaturzeitschrift eingespeist wurde und wir sehr oft, wenn wir uns eben treffen wollten, um über alles Mögliche zu reden, hier in Casablanca saßen, einen Minztee getrunken haben, wie wir es jetzt auch gerade tun und geplant haben.
Es ist auch sehr guter Minztee, möchte ich den Hörerinnen und Hörern zu Hause zurufen. Den kann man sehr empfehlen. Und wir treffen uns natürlich auch noch bewusst hier, damit wir so ein bisschen Kalkatmosphäre auf Band haben. Sprich das Röhren des ein oder anderen Motors oder das Rattern des ein oder anderen Kinderwagens oder das Schnattern der ein oder anderen Personengruppe hier um uns rum. Das soll alles so sein. Aber für alle Menschen, die uns hören und die Köln nicht ganz so intim kennen, muss man vielleicht auch noch mal kurz erzählen, was Köln-Kalk für ein Stadtteil auf der Kölner Landkarte ist. Könntest du den charakterisieren, so im Gesamtstadtbild?
Es ist auf jeden Fall der Stadtteil, der am wenigsten Grünfläche hat in ganz Köln. Ich habe jetzt die genaue Prozentzahl nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, es sind aber tatsächlich nur 3% von Kalk, die irgendwie Grünflächen sind, verglichen mit einem weitaus größeren Prozentsatz für den Rest der Stadt.
Oh Gott, das heißt, wir sehen hier fast alle, ne? Weil ich sehe so 5 Bäume immerhin.
Genau, es gibt auch noch eine sehr schöne Initiative, die Pflanzstelle, die quasi das Grün in Kalk verteidigt vor immer wieder InvestorInnen, die da gerne einen Parkplatz drauf bauen würden. Aber seitdem ich hier wohne, heißt es auch immer wieder, Kalk ist im Kommen. Und ich finde auch, dass es sich in den letzten Jahren schon sehr gewandelt hat, was natürlich auch mit steigenden Mietpreisen überall in der Stadt zu tun hat, dass hier viel mehr StudentInnen, aber auch, weiß ich nicht, alle möglichen Leute eigentlich nach Kalk gezogen sind, dass man natürlich schon beobachtet, dass es mittlerweile, also zum Beispiel das Humboldt hinter uns als Café gibt und auch noch so ein paar andere Läden, die es früher hier nicht gab und dass es insgesamt sich wandelt, aber wohin es sich wandelt, wer weiß.
Die Frage ist ja auch, ob Kalk nicht langsam aber sicher zu einer Art neuem kleinen literarischen und kulturellen Impulsgeber in Köln heranwächst. Du hast gerade schon erwähnt, du warst ja dabei, als sich hier eine neue Zeitschrift gegründet hat und es gibt auch ein Festival in Kalk, ein Literaturfestival inzwischen, bei dem du auch beteiligt warst oder bist oder hättest sein können. Erzähl.
Ich war, genau, und das Festival ist tatsächlich auch so ein bisschen aus der Zeitschrift raus entstanden, beziehungsweise daraus, dass es, ich glaube, auch tatsächlich vom Land NRW gefördert, einen Austausch gab, wo die beiden Herausgeber teilgenommen haben mit griechischen oder Zeitschriften in Griechenland. Und daraus der Wunsch entsprang, die Leute auch mal nach Kalk einzuladen. Weil es aber gar nicht so einfach war, jetzt für so einen spezifischen Austausch nochmal Projektmittel zu bekommen, entstand dann die Idee, so, warum machen wir denn nicht einfach ein Literaturfestival? Und zack, das Europäische Literaturfestival Köln-Kalk war geboren. Im ersten Jahr mit, glaube ich, einem Budget, wofür uns alle anderen Festivalmachenden und wahrscheinlich ausgelacht hätten, aber irgendwie hat es trotzdem funktioniert. Die Dichtenden haben damals noch bei uns, also haben wir auf unsere Wohnungen verteilt. Und es war aber so ein voller Erfolg, dass wir dann gesagt haben, okay, das möchten wir auf jeden Fall nochmal machen. Und so ist es über die Jahre gewachsen, hat sich auch teilweise professionalisiert und findet jetzt oder fand diesen September an. Es findet immer am ersten Septemberwochenende statt und dieses Jahr zum fünften Mal. Und ich bin gespannt, wie es weiterläuft und weiter wächst. Habe mich ja seit, also dieses Jahr auch aus dem aktiven Organisationsteam aber zurückgezogen, weil es schon, wie glaube ich, jeder bestätigen kann, der mal ein Festival auf die Beine gestellt hat, doch sehr viel Arbeit ist und manchmal auch Raum für neue Projekte da sein muss. Genau.
Okay, das heißt aber, die Sachen mit Wörtern, die du bislang skizziert hast, die waren dann für GeistesarbeiterInnen sehr praktischer Natur, eine Zeitschrift mitgestaltet, die ja dann immerhin als haptisches Printprodukt irgendwann in den Händen von LeserInnen liegt und ein Festival organisiert, was ja, wie du auch schon angedeutet hast, wahnsinnig viel mit Logistik zu tun hat, mit praktischen Fragen wie, wo kann jemand schlafen, wie kann jemand anreisen und warum funktioniert das Mikro nicht. Was machst du noch für Sachen mit Wörtern? Wie weit geht da das Spektrum?
Tja, so, wenn ich drüber nachdenke, hat eigentlich fast alles, was ich mache, irgendwie einen konkreten Output. Denn neben der Festival- und Zeitschriftenarbeit übersetze ich auch. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit zu sagen, dass ich Übersetzerin bin, weil wenn ich mich vergleiche mit KollegInnen, die wirklich nur oder hauptsächlich vom Literaturübersetzen leben, dann ist mein Output tatsächlich sehr, sehr, sehr gering. Nichtsdestotrotz ist es schon auch was ich jetzt auch schon einige Jahre mache und an dem ich tatsächlich sehr großen Spaß habe.
Aus welcher Sprache oder welchen Sprachen?
Aus dem Norwegischen und Englischen. Ich habe auch mal kleinere Sachen aus dem Schwedischen und Dänischen übersetzt, aber das würde ich jetzt eigentlich nicht so dazu zählen. Also Norwegisch und Englisch sind eigentlich schon die Hauptsprachen, in denen ich mich auch am wohlsten fühle und in denen mir das Übersetzen am leichtesten fällt.
Mhm. Okay, und das heißt, in welchem Umfang können wir es uns vorstellen? Also ein Buch pro Jahr?
Nein. Oh, sogar noch weniger tatsächlich. Also ich glaube, ich habe jetzt seit 2019 drei Bücher auf den Weg gebracht, auch alle mit der Parasitenpresse, einem kleinen Kölner Verlag, die hauptsächlich Lyrik verlegen, aber auch immer wieder offen sind für Prosa-Experimente. Und das letzte Buch, was ich gemacht habe, ist jetzt tatsächlich auch erst vor kurzem erschienen. Es war eine Anthologie mit neuer Prosa aus Norwegen, Kurzgeschichten, die ich tatsächlich herausgegeben habe und wo ich auch vergleichsweise, ich habe eine sehr kurze Geschichte übersetzt und ansonsten eine Gruppe mit vier anderen jungen Übersetzenden zusammengestellt, die dann quasi sich selber Texte aussuchen durften, die sie gerne übersetzen wollten. Und das haben wir dann Anfang des Monats, kam es endlich raus. Ja.
Okay, ich entwerfe im Geiste eine Visitenkarte für dich, weil du mir nicht sofort eine entgegengeschreckt hast und ich davon ausgehe, du hast sie noch nicht fertig designt und überlege jetzt immer noch oder immer mehr, was man draufschreiben könnte, denn es finden sich aktuell Begriffsangebote von Zeitschriftenmacherinnen über Festivalorganisatoren bis hin zu Übersetzerin und Herausgeberin. Aber du bist ja auch noch an der Uni.
Ich bin auch noch an der Uni. Ich bin wieder an der Uni, muss man sagen. In der Rolle als wissenschaftliche Hilfskraft mit Masterabschluss, wie das so schön heißt. Und bin da in einem Forschungsprojekt. Und wir forschen halt, und da fängt es halt schon an, also das Projekt beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie wir Perspektive in literarischen Erzähltexten verstehen, was da sprachliche Marker sein können, und nimmt aber besondere Formen der Perspektivierung in den Blick. Zum einen die erlebte Rede, und da wird es halt schon sehr nerdy einfach, also weil ich jetzt auch nicht glaube, dass alle Hörerinnen und Hörer wissen, was erlebte Rede ist. Hätte ich nicht Germanistik studiert, wüsste ich es auch nicht, aber das sind so Sätze wie, oder wenn du halt quasi einen Erzähltext hast, in dem es heißt, Peter ging die Straße lang, um ihn herum fuhren viele Menschen Fahrrad. Oh nein, hoffentlich würde niemand in ihn reinfahren, und dann verstehst du automatisch, dass dieses Oh nein ein Gedanke von Peter ist, ohne dass da explizit irgendwie steht, er dachte oder er sagte sich selbst. Genau, und das war jetzt ein relativ simples Beispiel, aber es gibt halt in Erzähltexten ganz viele Passagen, wo manchmal auch gar nicht klar ist, so wessen Perspektive wird hier eigentlich erzählt. Und die Linguistik ist schon auch ein relativ nerdy Bereich und beschäftigt sich halt dann damit, so wie kann es überhaupt sein, dass wir das verstehen? Was sind da für sprachliche Marker, die das beeinflussen? Welcher Perspektive wir quasi Sätze oder Passagen in einem Erzähltext zuordnen. Und das machen wir tatsächlich, weil es in der Linguistik auch vor, keine Ahnung, 10, 20 Jahren so einen empirischen Turn gab, machen wir ganz viele Fragebogenstudien, wo Leuten halt verschiedene kleine Fake-Text-Ausschnitte gezeigt werden, die sie dann irgendwie auf Akzeptabilität bewerten müssen und versuchen, so zu Ergebnissen zu kommen. Ja, genau.
Ich entwerfe gedanklich immer noch diese Visitenkarte, die wir langsam aber sicher zu einem Visiten-DIN-A4-Blatt wahrscheinlich machen werden müssen, weil der nächste Job, auf den ich zu sprechen kommen will, dann mit einigen Aspekten, die du gerade genannt hast, ja auch noch zu tun hat, nämlich deine Funktion als, ich weiß nicht, Leiterin oder Organisatorin?
Koordinatorin.
Koordinatorin des Fremdorte-Cafés. Es geht schon damit los, dass ich nicht sicher bin, wie ich Fremdworte ausspreche, aber wahrscheinlich gibt es keine definierte Aussprache. Man schreibt das O groß, damit auch Fremdorte gelesen werden kann.
Genau, und der Name des Cafés ist eh so eine Sache.
Was für eine Sache?
Das ist eine Sache, ich habe das Café übernommen von, also Anfang des, ich habe das Café Anfang des Jahres übernommen von Roberto Di Bella, der das 2015 gegründet hat und genau das jetzt halt auch 7 Jahre lang geführt hat, das zu einem unglaublich großen Netzwerk gemacht hat für einen interkulturellen Dialog. Und genau, das jetzt aber, weil er auch an die Uni zurückgekehrt ist, abgegeben hat Anfang des Jahres und mich dann eben fragte, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich kannte das Format, weil ich selber schon mal zu Gast war und fand es toll, weil es einfach ein sehr, sehr offener Raum ist, wo sich alle möglichen Leute, die mit Literatur zu tun haben, über Themen austauschen können. Und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass ich mit dem Namen dann doch so meine Probleme habe, weil dieses Fremd da drin so prominent steht einfach. Und natürlich Fremd auch sehr, sehr viele Facetten haben kann. Ich habe auch noch einen Satz von Yoko Tabada im Kopf, die mal geschrieben hat, dass Fremdsein natürlich auch oder die Perspektive eines Außenstehenden, eines Fremden oder einer Fremden auch ein Privileg sein kann, weil man sich automatisch in dieser Beobachterposition befindet. Und nichtsdestotrotz ist es auch ein Begriff, der natürlich prädestiniert ist für Othering und dafür halt Menschen vielleicht als fremd zu markieren, die aber gar nicht fremd sein müssen oder es vielleicht auch gar nicht einfach sind. Weißt du, wie ich meine?
Verstehe. Aber kurz abgesehen davon, dass ihr natürlich vielleicht nachdenken müsst, ob ihr den Namen nicht ändert, kannst du noch mal kurz erklären, was passiert? Also ist es ein Raum für Autorinnen und Autoren, die sich einfach treffen und austauschen können?
Genau, also es ist ein Raum für, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne Menschen, die mit Literatur arbeiten oder irgendwie an Literatur interessiert sind. Also nicht nur Autorinnen und Autoren, sondern auch Übersetzerinnen und Übersetzer, Kulturvermittlerinnen im weitesten Sinne, auch Menschen, die journalistisch schreiben. Und zum Teil, also ich habe es dieses Jahr auch echt überhaupt nicht so streng gesehen und gesagt, so wer sich auch immer dafür interessiert, kann gerne kommen, weil ich davon ausgehe, dass die meisten Menschen, die sich von einem AutorInnen-Café angezogen fühlen, irgendwie auch den Wunsch hegen, etwas mit Sprache zu machen, sozusagen, und ich dafür den Raum auch gerne öffnen wollte. Genau, das hat begonnen, wie gesagt, 2015 aus dem Impuls raus, vor allen Dingen für die vielen Menschen, die damals geflüchtet sind und schon Schreibende waren, also entweder SchriftstellerInnen oder JournalistInnen, eine Plattform zu bieten, wo sie andocken und neue Netzwerke schaffen konnten. Also die dann nach Köln gekommen sind und vielleicht hier noch gar kein Netzwerk hatten, um einfach zu quasi da eine Anlaufstelle zu bieten. Und hat sich aber über die Jahre, würde ich sagen, auch einfach gewandelt, sodass halt auch vielleicht Leute in das Café kommen, die eine sehr internationale Familienbiografie haben und, weiß ich nicht, zum Teil in Deutschland, dann vielleicht aber auch irgendwo anders aufgewachsen sind. Ich würde sagen, das Interesse an Mehrsprachigkeit und verschiedenen kulturellen Einflüssen vereint irgendwie alle. Und genau, auch einfach Neugierde auf Austausch.
Was auch nochmal eine sehr praktische Tätigkeit mit Wörtern natürlich ist, die du da ausfüllst, ne? Die Leute irgendwie zu koordinieren wahrscheinlich, einen Raum zu schaffen für diese Treffen und mit der Vielsprachigkeit sicher auch ein Stück weit umzugehen, oder? Du hast ja das Privileg, dass du selber polylingual unterwegs bist. Aber ich weiß gar nicht, habt ihr dann noch viele ÜbersetzerInnen da vor Ort oder wie funktioniert die Kommunikation?
Geht. Also tatsächlich ist es so, würde ich sagen, dass wir uns hauptsächlich auf Deutsch verständigen und dabei halt alle Leute das Deutsch sprechen, was sie halt eben sprechen wollen. Und das ist halt auch ein Punkt, den ich total wichtig finde, um auch nochmal auf das Europäische Literaturfestival zurückzukommen, weil ich da schon auch jetzt so in meinen Tätigkeiten einfach Parallelen gesehen habe, weil wir da ja auch immer AutorInnen einladen. Wir nennen es, glaube ich, oder wir, ich sage noch wir, dabei bin ich gar nicht mehr im Team, das Festival immer Leute einlädt aus Europa und darüber hinaus, die oft aber auch nicht nur auf anderen Sprachen als Deutsch schreiben und gerade in den letzten Jahren auch viele Leute da waren, die quasi nicht Deutsch als Erstsprache haben, aber dann trotzdem angefangen haben, auf Deutsch zu schreiben. Und das finde ich total wichtig ist, dass das halt auch eine Art von Sprachenvielfalt in einer Sprache ist, die viel zu wenig Wertschätzung erfährt.
Und was macht all das mit deinem eigenen Schreiben? Denn das müssen wir jetzt auch noch auf dieses Visiten-DIN A4-Blatt draufpacken. Du schreibst auch noch selbst, wenngleich du mir schon verraten hast, dass du es gar nicht so viel und so engagiert betreibst, wie vielleicht manche denken oder du selber gern würdest oder die öffentliche Meinung von einer Schriftstellerin denkt. Aber wie viel schreibst du, was schreibst du und was passiert durch deine Tätigkeiten mit diesem Schreiben?
Tja, ich würde sagen, was tatsächlich passiert ist, dass ich gar nicht so viel schreibe. Weil ich mich gerne ablenken lasse von all den anderen viel konkreteren Sachen, die es da zu tun gibt und wo ich natürlich auch viel schneller Ergebnisse sehe, wenn ich ein Treffen organisiere und es dann stattfinde oder wenn wir eine Studie durchführen und dann da Ergebnisse haben. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich merke immer mehr, dass ich mir dafür einen Raum schaffen will und deswegen vielleicht auch auf kurz oder lang ein paar der Sachen, die jetzt noch auf meinem Visiten-DIN A4-Blatt stehen, langsam ausfaden lassen werden muss. Denn tatsächlich kann ich dir im Moment gar nicht so genau sagen, was ich schreibe. Ich habe gerade kein Projekt, ehrlich gesagt. Also wenn ich schreibe, dann mache ich mir meistens Notizen, kurze Einfälle, auch ganz viel beeinflusst davon, was ich lese selber. Und manchmal kommt es vor, dass dann daraus ein Text entsteht, aber gerade ist es noch eigentlich so ein wildes, waberndes Archiv an Stream of Consciousness, wo ich, was auch ein bisschen, glaube ich, wie Hybris klingt, aber ich halte mich immer so ein bisschen an dem Gedanken fest, dass auch Elke Erb ganz viel aus ihren Tagebüchern zu einem viel späteren Zeitpunkt aufgenommen hat und mir dann immer so ein bisschen selber vorlüge, fast so, ja, ja, schreib erstmal alles auf und irgendwann später wirst du dann was damit anfangen können. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch tatsächlich im Gespräch mit vielen Leuten, die zum Festival oder zum AutorInnen-Café kommen, jetzt besonders im letzten Jahr immer wieder gehört und mir sagen lassen, so was fürs Schreiben wichtig ist, ist halt eine Routine und eine Disziplin. Und davor drücke ich mich im Moment noch ein wenig und weiß oder merke aber mittlerweile immer stärker so, dass ich mir dafür den Raum auch schaffen muss, weil sonst wird es nichts mit dem Schreiben.
Hast du denn aktuell nicht trotzdem auch das Gefühl, dass du so vielgestaltig unterwegs bist im literarischen Betrieb, das ist irgendwie auch eine Bedingung dafür, dass du so viel machen kannst? Also treibt dich das viele Tun nicht auch weiter an, so vieles Verschiedenes zu tun? Oder würdest du dich eigentlich generell lieber mal auf eine Sache konzentrieren und nur forschen oder Zeitschriften machen oder eben schreiben?
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch selber oft stelle und noch nicht zu einem Schluss gekommen bin. Denn ich glaube, es ist also beides irgendwie. Ich glaube, es entspricht schon meinem Naturell, wenn man das irgendwie so sagen kann. Oder es macht mir, sagen wir so, es macht mir Spaß, auf vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Es ist total abwechslungsreich. Ich liebe das auch, diesen ganz verschiedenen Input zu haben und halt nicht nur in einer Bubble unterwegs zu sein und nicht nur in der Uni-Bubble unterwegs zu sein oder halt auch nicht nur in der Literaturbetriebs-Bubble oder der Literaturübersetzerinnen-Bubble unterwegs zu sein. Aber ich glaube und ich sehe das halt auch, weil ich bin ja bei weitem nicht die Einzige, die so arbeitet und an ganz vielen verschiedenen Projekten die Finger im Spiel hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, eine Balance zu finden und auch immer wieder Ruhephasen zu haben, in denen man dann vielleicht sich wirklich auch stärker auf das eigene Schreiben konzentrieren kann oder auch einfach mal zwischendurch gar nichts macht. Sich Ruhe gönnt, die auch ja, komplett unterschätzt, aber total wichtig für einen kreativen Prozess ist.
Keine Ruhephase gibt es in diesem Podcast, denn wir gehen jetzt rasant über mit einer brillanten Überleitung zu den 5 Schlussfragen, die wir jedes Mal stellen.
Okay.
Was ich vergessen habe, dir zu erzählen, ist, dass du im Podcast Punkt und Komma zu Gast bist. Das wird bei der letzten dieser Schlussfragen nochmal eminent wichtig.
Ja.
Aber davor hat der Podcast Gott noch 4 andere gestellt. Und die erste ist gar keine Frage, sondern eine Aufforderung, die da lautet, empfiehl mal ein Buch.
Oh Gott. Das hättest du mir vorher sagen sollen.
Dann wäre es ja keine Überraschung.
Empfiehl mal ein Buch. Bei so einer Frage fällt mir klassischerweise immer erstmal gar nichts ein. Was auch witzig ist, weil ich schon auch sagen würde, dass ich viel lese, aber auch dazu übergegangen bin, viel nebeneinander zu lesen. Empfiehl mal ein Buch. Der letzte Roman, den ich gelesen habe und der mir wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich noch gar nicht auf Deutsch übersetzt. Also LiteraturübersetzerInnen aus dem Französischen, hört her. Ich kann selber kein Französisch und habe ihn deswegen in englischer Übersetzung gelesen. Veronique Tadjot, In the Company of Men. Das ist ein Roman, der während der Ebola-Pandemie in Westafrika spielt und in ganz kurzen, also teilweise ja, in kurzen und längeren Kapiteln aus verschiedensten Perspektiven halt auf einen Blick auf diese Pandemie und den Umgang mit ihr wirft. Was ich halt spannend an dem Roman fand, ist eben, dass es nicht nur die Perspektiven von Menschen sind, sondern dass auch das Virus selber oder die Fledermaus, die das Virus wahrscheinlich übertragen hat, zur Sprache kommen und ein Baobab-Baum, der quasi auch seine Meinung zu dem Ganzen kundtut. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Das ist doch eine sehr spannende Empfehlung. Und ja, mal gucken, wie viele FranzösischübersetzerInnen diesen Podcast hören und daraufhin ihren Verlag überreden, da mal tätig zu werden. Ja. Wenn du so viel parallel liest, wird dir paradoxerweise vielleicht trotzdem die zweite Frage entgegenkommen, denn die lautet: Und welches Buch wirst du vermutlich niemals lesen?
Ich glaube, was ich tatsächlich nie lesen werde, sind diese Karl-Uwe Knausgård-Wälzer. Auch wenn ich das immer wieder gefragt werde, weil ich ja auch aus dem Norwegischen übersetze. Aber tatsächlich, je älter ich werde, desto selektiver werde ich auch mit meiner Lektüre und frage mich dann schon, muss ich ein paar tausend Seiten aus dem Leben eines alten weißen Mannes lesen oder gibt es vielleicht auch spannendere, andere Perspektiven?
Ja. Dann wird die Antwort auf die nächste Frage wahrscheinlich nicht Karl-Uwe Knausgård sein. Welche literarische Figur würdest du denn sonst gern einmal treffen?
Boah, das sind Fragen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendeine literarische Figur... Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde keine literarische Figur gerne treffen. Die sollen schön alle in ihren Büchern bleiben, sodass ich mir mit meiner Fantasie ausmalen kann, was sie da noch alles machen, was nicht auf dem Papier steht.
Das ist doch eine gute Sicht auf die Dinge. Was ist der Sinn des Lesens?
Ich glaube, es gibt nicht den einen Sinn des Lesens. Es gibt ganz viele Sinne des Lesens. Eine Dichterin, die ich übersetzt habe, Chawangwa Demma aus Botswana, hat mal gesagt, Poems are bullshit unless they teach. They have no purpose unless they reach the audience they are meant for. Und so ist es eigentlich mit jedem Text. Also, jeder Text hat für jede Person, die ihn liest, einen anderen Grund. Deswegen kann man das gar nicht so pauschal sagen.
Fair enough. Und jetzt kommt die eminente Wichtigkeit des Podcast-Namens nochmal zum Tragen, wie ich gerade betont habe. Wir sind hier bei Punkt und Komma und die letzte Frage lautet: Bist du Punkt oder Komma?
Boah, Semikolon.
Glaubst nicht, wie häufig Leute diese Antwort schon gegeben haben.
Wahrscheinlich aber alle.
Ich verstehe es sehr gut. Anna-Pia Jordan-Bertinelli, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für den Einblick auch in deine Arbeitswelt hier im Café Casablanca. Es ist sehr erfreulich trubelig. Wir haben eine ganze Menge auch gesehen, während wir geredet haben. Aber es war vor allem auch ein sehr interessantes Gespräch. Herzlichen Dank.
Gerne.
Das war Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland. Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Alle Folgen gibt es auf literatur-rheinland.de und überall, wo es Podcasts gibt.